Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu DEXI mit Weiterbildung Allgemeinmedizin. Schön, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Moritz Paar, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Danke dir, Moritz. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Dieser Podcast ist eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufe und mal wieder fragen muss, wie es denn so eigentlich läuft in der Praxis. Unser heutiges Thema, das sind die Ohrenschmerzen. Auch bei den Ohrenschmerzen gibt es natürlich zahlreiche Red Flags. Vielleicht fangen wir direkt damit an. Worauf sollten wir da achten, Moritz?
Wie immer versuche ich, eine kleine Übersicht zu geben. Also wenn zu den Ohrenschmerzen zum Beispiel meningeale Reizungszeichen kommen, wie Fieber oder Nackensteifigkeit oder wie Glanzminderung, dann kann das zum Beispiel mal auf eine Meningitis oder fortgeleitete Otitis media mit Hirnabszess oder auch eine Sinusvenenthrombose hindeuten. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine Lähmung der gleichseitigen Gesichtshälfte wie auf der Seite der Ohrenschmerzen haben, könnte das auch mal für einen Schlaganfall oder eine faciales Parese oder ein vestibulares Schwannon sprechen. Gleichgewichtsstörungen und oder Kopfschmerzen, die jetzt noch zu den Ohrenschmerzen zusätzlich auftreten können, auch mal bei einem Hirnabszess oder einer Sinusvenenthrombose oder Meningitis sein. Was wir auch nicht unterschlagen sollten, sind natürlich Bläschen am Gehörgang, weil das kann halt für einen Zoster Oticus sprechen. Eine Blutung aus dem Ohr gibt es manchmal bei einer Trommelfellperforation zu beobachten. Dann gibt es natürlich auch noch so diesen Bereich dieser nekrotisierenden Entzündungen oder auch eine Mastoiditis. Da würde man so starke Schmerzen um das Ohr, vor allem auch hinter dem Ohr erwarten zum Beispiel. Manchmal auch so eine livide Verfärbung der Haut. Bei einer Riesenzellarteritis könnten zum Beispiel neben den Kopfschmerzen auch Ohrenschmerzen auftreten. Die Kopfschmerzen sind ja dann aber eher so ein bisschen pulsierend einseitig. Und dann gibt es natürlich noch das weite Feld der Traumata, Fremdkörper oder Malignome. Da wären vor allem Anamnese und Begleitsymptomatik mit wegweisend.
Ich glaube, das könnte man dann ja auch schon so als sekundär bezeichnen. Das wäre ja dann auch eine Art Einteilung. Also sprich primäre Ohrenschmerzen, die auf eine Erkrankung des Ohres hindeuten und sekundäre, die nur zum Ohr hin ausstrahlend sind. Was sind denn aus deiner Erfahrung häufige Diagnosen bei Ohrenschmerzen in der Praxis? Also jetzt mal aus deiner Perspektive gesprochen.
Genau, also wieder aus der Praxis, persönliche Erfahrung, häufig oder mit das häufigste Atemwegsinfekte und dadurch kommt das Trommelfell unter Spannung, weil der Druckausgleich beeinträchtigt ist, also vor allem durch Schnupfen. Und die Nasenschleimhaut schwellt dann eben an, die Paukenröhre, die Nase und Mittelohr verbindet und eigentlich sonst diesen Druckausgleich ermöglicht, wird halt in ihrer Funktion beeinträchtigt und dann kommt es halt quasi sekundär zu den Ohrenschmerzen. Ich sehe auch immer mal wieder äußere Gehörgangsentzündungen. Das kann viele Ursachen haben. Klassiker wäre so nach dem Schwimmen zum Beispiel. Mittelohrentzündungen durchaus auch immer mal wieder, sind aber jetzt bei mir persönlich in der Praxis gar nicht so häufig, wie es vielleicht dann auch, sage ich mal, diskutiert wird. Muss man natürlich auch sagen, dass das was ist, was ja die Pädiater auch bestimmt deutlich häufiger sehen, die HNOler natürlich sowieso, weil es halt auch vor allem ja Kinder betrifft. Bei den sekundären Ohrenschmerzen sind tatsächlich immer mal wieder auch Kiefergelenksprobleme oder Beschwerden der Halswirbelsäule ursächlich, also funktionelle Beschwerden, die dann halt Richtung Ohr auch Symptome machen. Gefährlichere Sachen sind zum Glück selten. Ich erinnere mich noch an eine Mastoiditis und eine Sinusvenenthrombose. Da waren initial Kopf- und Ohrenschmerzen angegeben worden, aber auch mit starkem Krankheitsgefühl und Fieber.
Okay, das ist dann ja schon sehr speziell. Aber ich nehme an, auch in diesem Fall, da hat die Anamnese eine ziemlich wichtige Rolle gespielt. Und apropos, was fragst du denn da? Also anamnestisch, ich denke mal, der Klassiker, Schmerzen, also sprich Schmerzart, Dauer, Begleitsymptome, das fragt man ja eigentlich immer. Was noch?
Genau, so wie du das jetzt sagst, also Art und Dauer der Schmerzen und der Begleitsymptome, also wann haben die angefangen, seit wann haben sie das, wie stark ist das, wie haben sich die Symptome vielleicht verändert, wie ist die Schmerzqualität, lag Fieber vor, allgemeines Krankheitsgefühl. Dann natürlich auch bezogen auf das Ohr oder die Ohren selber, gibt es eine Hörminderung, Ohrgeräusche, vielleicht Schwindel, Ausfluss aus dem Ohr. Bei Kindern und insbesondere Kleinkindern sind halt dann solche Sachen wie Fieber, Husten, Schnupfen, Appetitlosigkeit, Unruhe, Reizbarkeit oft so Zeichen, die auch auf Ohrenschmerzen oder Ohrprobleme hindeuten könnten. Dann natürlich, weil ich ja eben schon gesagt, weil häufig eben vorausgehende oder bestehende Atemwegsinfektionen auch ursächlich sein können, sollte man halt danach auch fragen und nach allgemeinen Symptomen und halt nach möglichen Auslösern. Das war manchmal auch überrascht. Ich hatte mal jemanden, der hat sich mit einem Wattestäbchen das Ohr sauber gemacht, parallel auf dem Handy geguckt und dann hatte er vergessen, dass er mit dem Wattestäbchen da zugange war und hatte was am Ohr und hat da drauf gehauen. Und dann hinterher steckte das Wattestäbchen Köpfchen noch im Ohr drin. Also sowas kann auch mal vorkommen. Oder Manipulationen an der Halswirbelsäule, die stattgefunden haben. Oder Tauchen, Höhenexposition. Das sind dann natürlich eher spezielle Sachen. Aber Fazit, Anamnese ist wichtig.
Apropos Wattestäbchen. Wenn wir im nächsten Schritt zur körperlichen Untersuchung kommen, was machst du denn hier? Ich muss zugeben, dass ich mich da gerade bei der Untersuchung des Ohres häufig noch ziemlich unsicher fühle.
Ja, erstmal Inspektion, also gucken, ist da vielleicht Eiter, Blut, Schleim oder Liquor zu sehen, der da irgendwie rausfließt. Rötung und Schwellung der Ohrmuschel sowie eben des prä- und postaurikulären Bereiches sollte man natürlich angucken. Dann auch mal abtasten, gucken, ob da ein Hämatom irgendwo vorliegt oder Schwellungen, die auf eine Entzündung hindeuten könnten. Da sind ja auch noch die Ohrspeicheldrüse und auch Lymphknoten, die mal geschwollen sein können. Man sollte ruhig dann auch einmal, wenn man in dem HNO-Bereich ist, in den Mund gucken, Mund und Nase, zumindest mal Nasennebenhöhlensymptome abfragen, Nasennebenhöhlen abklopfen, gucken, ist eine Tonsillitis vielleicht noch gleichzeitig oder Pharyngitis mit dabei, Speicheldrüsenschwellungen, Hinweise auf Tumoren. Und wenn man palpiert, gibt es so ein paar Klassiker, also Tragus-Druckschmerzen, einmal auf dem Tragus vorne am Ohr drücken und Schmerzen beim Zugmanöver an der Ohrmuschel. Das ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch ins Ohr guckt, dann eh sinnvoll, dass man die Ohrmuschel einmal anfasst und so nach hinten oben zieht. Das könnten dann Hinweise sein auf primäre Sachen, also auch Otitis externa oder Chondritis, also Knorpelentzündungen. Dann auch nochmal einmal dran denken, das Mastoid, also der Knochen dann hinter dem Ohr, dass man da vielleicht einmal drauf klopft, ob da irgendwo ein Problem sein könnte. Und dann ja vielleicht auch nochmal orientieren, zumindest wie bei Halsschmerzen, auch die Lymphknoten am Hals abtasten oder vielleicht auch mal die Halswirbelsäule einmal durchbewegen lassen oder durchbewegen.
Okay, worauf du jetzt noch nicht eingegangen bist, ist die Otoskopie, die gibt's ja natürlich auch. Ich denke mal, so ein Podcast wie unserer hier, das ist jetzt nicht das optimale Medium, um sowas zu besprechen, aber vielleicht hast du trotzdem 2 bis 3 Tipps diesbezüglich.
Ja, die habe ich. Ich bin zwar kein HNO-Arzt, deswegen bin ich natürlich auch nicht so versiert wie jemand, der jeden Tag unzählige Male in Ohren guckt. Es gibt 2 ganz gute Seiten mit Befunden, die haben wir auch verlinkt. Es gibt auch einen Untersuchungskurs, den wir schon mal angesprochen haben von der Universität Freiburg, wo das auch nochmal ganz gut gezeigt ist. Also vereinfacht gesagt, es macht erstmal Sinn, wenn man das Ohr untersucht, dass man die Ohrmuschel nach hinten oben zieht, dann ist der Gehörgang ein bisschen gerader und man kann besser reingucken. Dann ist es wichtig, dass man selber auch, sag ich mal, beweglich bleibt und seine eigene Körperposition so verändert, dass man einen guten Winkel hat. Sonst guckt man manchmal nur an die Wand vom Gehörgang. Also da muss man so ein bisschen auch spielen mit der eigenen Körperposition. Dann sollte man erst das gesunde Ohr untersuchen, damit man nicht potenziell Keime verschleppt von einem vielleicht entzündeten Ohr in das andere und auch damit die Patienten besser kooperieren. Weil insbesondere Kinder natürlich, wenn das am schmerzhaften Ohr anfängt, dann einem kaum mehr richtig gucken lassen, ne? Und wenn man es dann erstmal am gesunden Ohr macht, dann merken sie, es ist gar nicht so schmerzhaft. Wenn man jetzt einen Normalbefund hat, dann würde man erwarten, dass das Trommelfell so perlmuttgrau und durchscheinend aussieht. Und dann entsteht auch durch das Licht aus dem Otoskop so ein dreieckiger Lichtreflex auf dem Umbo. Also da sieht man, dass das so sozusagen reflektiert. Das Trommelfell kann man dann, also das ist jetzt schon auch, sage ich mal, ein bisschen theoretischer, aber wenn man es gut einsehen kann, auch je nach Größe des Gehörgangs, kann man das sich, wenn man aufs Trommelfell schaut, durch so eine gedachte Linie in 4 Quadranten einteilen. Da empfehle ich immer, dass man einfach, wenn man das noch nicht oft gemacht hat, vielleicht auf diesen Seiten, die wir verlinkt haben, sich einfach mal ein paar Befunde anguckt.
Das ist ja ein gutes Stichwort, um mal über Differentialdiagnosen zu sprechen. Vielleicht können wir hier mal versuchen, einige Krankheitsbilder so, ja, ich sag mal, kompakt zu besprechen. Ich habe mir nämlich hier so eine Art Best-of-Liste aufgeschrieben und vielleicht können wir die mal durchgehen. Was könntest du mir denn zur akuten Otitis media erzählen?
Leitsymptom ist meist ein akuter Ohrenschmerz in Kombination mit Fieber und oft bestand vorher auch eine Infektion der oberen Atemwege. Innerhalb der ersten 3 Lebensjahre erkranken kumulativ ungefähr 2/3 aller Kinder, also ist schon im Kleinkindalter sehr häufig. In der Otoskopie sieht man dann nicht selten einen Paukenerguss, also ein vorgewölbtes Trommelfell oder auch gerötetes Trommelfell, vielleicht sogar auch schon eine Perforation mit Sekretion. Und dann ist vielleicht hier noch interessant zu erwähnen, es gibt auch eine seröse Form der Otitis media. Die seröse Otitis media, die ist dann gekennzeichnet durch eine Ansammlung von seröser und oder muköser Flüssigkeit im Mittelohr hinter dem intakten Trommelfell. Das heißt, hier ist im Gegensatz zur akuten Otitis media in der Regel kein Schmerz und keine Rötung des Trommelfells vorliegend. Oft geben die Patientinnen dann auch so ein Wattegefühl im Ohr an, Ohrenschmerzen oder ein eingeschränktes Hörvermögen. Und bei der Otoskopie sieht man in der Regel Flüssigkeit hinter dem Trommelfell und das Trommelfell ist, wie gesagt, dann eher entzündungsfrei und so ein bisschen retrahiert. Aber auch hier würde man erstmal meistens abwarten und so über 3 bis 4 Monate Manöver zur verbesserten Tubenbelüftung durchführen. Und wenn jetzt Risikofaktoren vorliegen, wie zum Beispiel kraniofaziale Dysmorphien, Sprachentwicklungsstörung oder eine Persistenz über mehr als 3 bis 4 Monate, dann kommt natürlich manchmal auch eine operative Therapie mit Einlage von Paukenröhrchen oder auch einer Adenotomie in Frage.
Die Otitis media kann ja dann auch chronisch werden, oder?
Richtig. Wenn es jetzt länger als 3 Monate ist, spricht man bei einem nicht heilenden Trommelfelldefekt mit eitrigem Ausfluss dann von einer chronischen Otitis media. Oft hat man dann so einen sehr zentralen Trommelfelldefekt als Folge der chronisch anhaltenden Entzündungen in der Mittelohrschleimhaut. Eine Sonderform ist da zum Beispiel das Cholesteatom. Da findet man eine Knochendestruktion in den Mittelohrräumen als Folge von Einwachsen von Plattenepithel aus dem äußeren Gehörgang durch eben diesen konstant anhaltenden Entzündungsprozess.
Auf meiner Liste wäre jetzt der nächste Punkt die Otitis externa, also ein bisschen weiter Richtung Peripherie. Was kannst du mir denn dazu erzählen?
Ja, erstmal aus meiner Erfahrung sehe ich das deutlich häufiger in der Praxis. Weiß ich nicht, ob das bei mir exklusiv so ist, aber das sehe ich häufiger als akute Mittelohrentzündungen. Da hat man eher eine Entzündung der Cutis und Subcutis im äußeren Gehörgang. Trommelfell und Ohrmuschel können mit betroffen sein, müssen aber nicht. Typischerweise ist das nach dem Schwimmen der Fall, sieht man also im Sommer, Frühling auch häufiger. Der Gehörgang ist geschwollen und oder gerötet. Man kann so einen Tragusdruckschmerz manchmal auslösen oder wenn man am Ohrläppchen zieht, tut es dem Patienten auch weh. Da sollte man dann vor allem Gehörgangsreinigung vornehmen. Man kann auch topische Therapien machen. Systemische antibiotische Therapie eigentlich nur in Einzelfällen und bei komplizierten Verlauf. Was hier vielleicht noch interessant zu erwähnen ist, ist, dass man bei der Lokaltherapie einer schweren Otitis externa oder auch bei einer chronisch eitrigen Otitis media auch lokal antibiotisch behandeln kann und dann zum Beispiel auch mal mit Fluoroquinolonen, wie zum Beispiel Ciprofloxacin als Lokaltherapie, auch vielleicht in Kombination mit Corticosteroiden. Das ist insbesondere, weil wir schon über den roten Handbrief bei Fluoroquinolonen gesprochen haben, in der systemischen Therapie und die sollten auch in der systemischen Therapie hier absolut natürlich nur Reserve sein, aber deswegen interessant zu sagen, dass es hier also auch für die Fluoroquinolone in der topischen Therapie doch eine Indikation geben kann. Vorher muss man natürlich gucken, dass das Trommelfell auch in Ordnung ist und genau, wenn man jetzt über die Otitis externa spricht, sollte man vielleicht zumindest einmal noch einen Satz sagen darüber, dass es halt eine seltene Form davon gibt, diese nekrotisierende Otitis externa als seltene Komplikation. Wenn man jetzt also den Eindruck hat, dass sich diese Infektion des äußeren Gehörgangs schon weiter ausbreitet in knöcherne Strukturen oder das Weichteilgewebe drumherum ums Ohr, dann sollte man sofort ins Krankenhaus einweisen.
Ja, guter Punkt. Im äußeren Gehörgang, da gibt's ja jetzt nicht nur die Otitis externa, sondern auch immer mal wieder so einen banalen Pickel. Wie ist denn das mit diesen Furunkeln im Gehörgang? Was machst du da?
Ja, sieht man auch immer mal wieder. Also vor allem Staphylococcus aureus oder Streptococcus pyogenes sind da ursächlich und machen dann so Entzündungen von Haarbalken im äußeren Gehörgang. Da sieht man so eitrige Pusteln oder vielleicht auch eine Rötung, Schwellung im äußeren knorpeligen Drittel des Gehörgangs. Da machen die HNO-ärztlichen Kollegen dann in der Regel oft so eine kleine Stichinzision, legen vielleicht dann auch nochmal so Kompressen mit Antibiotika oder Antiseptika ein. Wenn man natürlich da jetzt zunehmend oder zu diesen Pickeln hinzukommt, auch noch Allgemeinsymptome wie Fieber hat, dann bietet sich natürlich auch eine systemische antibiotische Therapie an, ne, um da eine Keimverschleppung zu verhindern.
Eine Erkrankung, wo das ja häufiger ist oder die einfach schwerwiegender ist, ist das Erysipel, das ja auch im Ohrbereich auftreten kann. Kannst du dazu auch nochmal kurz Stellung beziehen?
Ja, also alles, was wir jetzt eben so in den letzten Fragen auch besprochen haben, also Otitis externa, die auch nekrotisierend werden kann, auch solche Furunkel, die sich systemisch ausbreiten kann, eben auch ein Erysipel, was dann halt als bakterielle Infektion der Haut sich ausbreiten kann. Das sind alles so Sachen, da muss man gut aufpassen und gucken, weil das eventuell halt auch eine intravenöse Antibiotikatherapie erforderlich machen kann. Ein klassisches Risiko für sowas wären zum Beispiel Piercings oder auch Ohrringe im Bereich des Ohrs, die halt dazu führen können, dass eben Keime dann da in die Haut und das Unterhautgewebe kommen. Und also Erysipel, wenn man den Verdacht hat, im Gesichtsbereich allgemein und vor allem auch im Ohrbereich, dann sollte man das im Krankenhaus intravenös antibiotisch behandeln.
Okay, wenn ich jetzt auf meine Liste schaue, nochmal in eine ganz andere Richtung gedacht. Es gibt ja auch diese Barotraum, die entstehen können am Ohr. Kannst du dazu noch was erzählen?
Ja, was du da ansprichst, sind ja Drucktraumata durch eine schnelle Druckänderung, wie zum Beispiel nach dem Fliegen oder Tauchen. Und das entsteht dann eben bei Dysfunktion der Tuba auditiva im Mittelohr oder Innenohr. Da sieht man klinisch, dass das Trommelfell so ein bisschen eingezogen sein kann, auch vielleicht Flüssigkeit im Mittelohr, selten auch mal das Trommelfell perforiert sein kann. In der Regel heilen diese Verletzungen spontan aus. Wie gesagt, bei schweren Allgemeinsymptomen oder auch bei einem langwierigen Verlauf sollte man da aber auch nochmal weiterschicken.
Okay, letzter Punkt, Herpes Zoster. Was kannst du dazu noch abschließend mir erzählen? Bitte schnell und kompakt, ich glaube, das ist eine Erkrankung, die auch sehr groß werden kann.
Ja, die Erkrankung ist relevant, nicht super häufig im Ohrbereich, aber man kann halt im Bereich des 7. oder 8. Hirnnervens eine Reaktivierung vom Varicella-Zoster-Virus auch bekommen. Hat man eben Bläschen im Bereich des Ohrs, starke Schmerzen, gegebenenfalls eine Hörminderung, selten auch mal eine Facialis-Lähmung. Wenn wir das vermuten, sollten wir auf jeden Fall einweisen, innerhalb der ersten 3 Tage auch intravenös virostatisch behandeln. Das ist halt was, das kann sehr unschön verlaufen, aber natürlich auch selten.
Okay, cool. Ich glaube, jetzt haben wir so einen kleinen Überblick bekommen über die Krankheitsbilder, die halt dahinter stecken können. Noch mehr gibt's ja wie immer in unseren Deximed-Artikeln, die wir verlinken. Einfach in den Shownotes gucken, da sind diese Free-Links hinterlegt. Also sprich, auch wenn man kein Abo bei Deximed hat, kann man diese Artikel einfach aufrufen und da auch nochmal nachlesen. Wir wollen jetzt hier nicht jede Erkrankung durchexerzieren, aber die wichtigsten haben wir jetzt einmal abgehandelt. Kommen wir zum nächsten Thema, zur Diagnostik. Was wäre denn jetzt so ganz allgemein, was käme dir da ganz allgemein in den Sinn?
Also die Basis der Diagnostik ist das, was wir schon besprochen haben, Anamnese, Untersuchung, Otoskopie. Ein Labor ist selten notwendig und in Einzelfällen zum Beispiel mal so zum Beispiel zur Differentialdiagnostik bei Verdacht auf eine sekundäre Otalgie, wie jetzt bei einer Riesenzellarteritis, dass man zum Beispiel eine Blutsenkungsgeschwindigkeit bestimmt. Dann möchte ich nicht unterschlagen, es gibt ja auch noch die Stimmgabeltests nach Weber und Rinne, die man zur Überprüfung der Luft- und Knochenleitung einsetzen kann. Mache ich jetzt ehrlicherweise aber auch nicht wirklich häufig in der Praxis. Und Schnittbildgebung, also CT oder MRT, wären beispielsweise bei Verdacht auf eine schwere intrakranielle Infektion oder Tumorerkrankung relevant, um auch die Ausdehnung der Erkrankung zu erfassen. Aber in der Regel weisen wir ja dazu bei Red Flags ein. Also es ist jetzt nicht wirklich häufig, dass man bei Ohrenschmerzen, die nicht irgendwie akutes Handeln erfordern, mit einer Einweisung, dass man da noch Schnittbildgebung macht.
Dann sind wir ja auch schon bei einer sehr speziellen Diagnostik. Da kann man ja auch an die KollegInnen aus der HNO überweisen. Wann wäre das sinnvoll und für was?
Ja, ich denke, es wurde jetzt ja schon deutlich, dass wir auch als AllgemeinmedizinerInnen schon viele Dinge in die richtigen Bahnen lenken oder auch initial zumindest antherapieren können. Ich schätze mal, die meisten HNO-ärztlichen Kolleginnen sind uns auch dankbar, wenn wir jetzt nicht jeden Ohrenschmerz weiterschicken. Die haben ja auch genug zu tun. Aber es kann natürlich sinnvoll sein, dass man sich ergänzend eine Einschätzung oder Diagnostik holt, weil die nochmal etwas andere Instrumente haben, etwas andere diagnostische Möglichkeiten und vor allem können die natürlich auch spezifischer lokal behandeln. Ich hatte schon mal von Stichinzisionen oder der Einlage von antibiotischen Kompressen zum Beispiel gesprochen. Das können die natürlich alles viel besser einsehen, haben da auch nochmal mehr Erfahrung, weil sie natürlich einfach rein statistisch viel häufiger mit den verschiedenen Ohrenerkrankungen zu tun haben als wir. Also das heißt, bei Verläufen, wo wir vielleicht Red Flags haben, die uns jetzt noch nicht zu einer Einweisung bringen, aber sagen, wir müssen da zeitnah uns drum kümmern, dass die nochmal gesehen werden, auch von einem HNO-Arzt, einer HNO-Ärztin oder vielleicht weitere Diagnostik gemacht werden, dann wäre das natürlich sinnvoll.
Angenommen, wir haben jetzt Red Flags ausgeschlossen. Wir haben schon gesehen, es gibt unterschiedliche Ursachen, das ist immer klar, ne? Aber wie können wir denn allgemein symptomatisch therapieren?
Ja, also zur Schmerzlinderung könnte man Paracetamol oder Ibuprofen in Erwägung ziehen. Möglicherweise ist Ibuprofen ein bisschen stärker schmerzlindernd. bei ASS, also Acetylsalicylsäure, sollte man bei Kindern und bei Virusinfekten sehr zurückhaltend sein, wegen der Gefahr des Reihe-Syndroms. Dann hatten wir eben schon mal auch über topische Ohrentropfen, also antibiotische, gesprochen. Es gibt auch topische schmerzstillende Ohrentropfen. In der DGAM-Leitlinie von 2014 wurden die nicht empfohlen. Es wird zunehmend von Patienten aber auch eingefordert. Es wird auch diskutiert und in der neueren verlinkten Leitlinie zu den Antibiotikatherapien stehen sie auch als Option mit drin. Wichtig ist, wenn man jetzt solche frei verkäuflichen Tropfen auch dem Patienten anbietet oder empfiehlt, dass man vorher auch eine Otoskopie macht, weil wenn das Trommelfell perforiert ist, dann sind viele Ohrentropfen kontraindiziert.
Jetzt hast du sie gerade schon angesprochen, die neue Leitlinie zu der antibiotischen Therapie, die ja, glaube ich, dieses Jahr erschienen ist. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer gehen. Was sind denn mögliche antibiotische Therapien bei Ohrenschmerzen?
Ja, die Leitlinie ist sehr schön. Da ist die DGAM auch erfreulicherweise mit involviert, beteiligt, hat da auch vieles mit angeregt und da werden sehr viele Sachen nochmal sehr schön detailliert aufgearbeitet und erklärt. Und ich denke, dass das auch vor allem für den ärztlichen Notdienst, vielleicht auch für ältere KollegInnen, die jetzt nicht sich jeden Tag mit den neuen Leitlinien befassen, sich doch lohnt, da nochmal reinzugucken, weil da haben sich so ein paar Sachen nochmal so ein bisschen geändert, beziehungsweise sind mit ein bisschen mehr Evidenz unterfüttert worden. Wenn überhaupt wir ein Antibiotikum verordnen, dann sollte es erstmal das schmalstmögliche Wirkspektrum haben und die empfohlene Therapiedauer nicht überschreiten. Das haben wir häufiger schon in anderen Folgen auch gesagt. Bei den Ohrenschmerzen ist es so, dass in den ersten 24 Stunden die Antibiotika nicht die Schmerzen reduzieren. An Tag 2 bis 3 gibt es ungefähr 30% mehr Schmerzfreiheit als unter Placebo und an Tag 4 bis 7 keinen Unterschied im Vergleich zu Placebo. Wichtig, worauf bezog sich das? Auf akute Mittelohrentzündungen. Also das heißt, man kann so im Laufe der ersten Woche ein bisschen mehr Schmerzfreiheit erzielen. Am Ende dieser ersten Woche dann aber ist es eigentlich kein Unterschied. Es gibt eine geringe Reduktion von Komplikationen, also Trommelfellperforationen. Allerdings ist da die Number Needed to Treat 33. Also ich muss 33 Leute antibiotisch behandeln, um dann bei einem die Trommelfellperforation zu verhindern. Bei kontralateralen Otitiden muss ich 11 behandeln, um bei einem zu verhindern, dass es auf der anderen Seite dann auch auftritt. Demgegenüber steht zum Beispiel bei Kindern, wenn ich 14 Kinder behandle, hat eins davon relevante Nebenwirkungen durch das Antibiotikum. Das muss man dann ja auch gegenüberstellen. Wenn wir jetzt eine Otitis media haben, dann wäre Mittel der Wahl Amoxicillin. Kann man im Deximed-Artikel auch nochmal nachgucken, wie es bei Kindern dann gewichtsadaptiert angepasst wird. Wenn Amoxicillin nicht gegeben werden kann wegen einer Allergie gegen Penicillin oder Cephalosporine, dann könnte man ein Makrolid-Antibiotikum wie zum Beispiel Erythromycin geben. Die breiter, also da die Antibiotika mit einem breiteren Spektrum, zum Beispiel Aminopenicillin plus Beta-Lactamase-Inhibitor oder auch Cephalosporine der zweiten, dritten Generation wären eher zweite Wahl. Und vor allem halt auch sollte man halt nach der Schwere der Infektion gehen, also dann, wenn es wirklich komplizierte, hartnäckige Infektionen sind und wo wir auch Keimspektren erwarten, die nicht so ganz klassisch sind, also sowas auch wie Haemophilus influenzae oder Anaerobia, zum Beispiel auch bei der Mastoiditis, da sollte man dann eben zum Beispiel ein Aminopenicillin plus Beta-Lactamase-Inhibitor geben. Auch als zweite Wahl Cefpodoxin, das hatten wir ja auch schon mal bei der Pyelonephritis als so ein sehr breites Antibiotikum. Und vielleicht dann noch zwei kurze Sachen, dann habe ich diesen Punkt abgehakt, nämlich einmal, wir hatten über Furunkel schon gesprochen, durch Staphylokokken zum Beispiel auch verursacht. Da gibt es die Oral-Cephalosporine der Gruppe 1, also Cefalexin und Cefatroxil, die könnte man zum Beispiel einsetzen. Und die Aminoglykosid-Antibiotika, das ist ja eine Gruppe, die auch schon durchaus sehr nebenwirkungsträchtig ist. Die sollte man eigentlich bei der systemischen Therapie nur nach sehr strenger Indikationsstellung und wenn dann als gezielten Kombinationspartner für Beta-Lactame anwenden. Aber für die topische Therapie, also ich rede zum Beispiel von einem Wirkstoff wie Gentamicin, kann man sie als Salbe oder Creme auch bei einer Otitis externa oder Ekzem am Gehörgang oder Ohrmuschel einsetzen. Also es ist ähnlich wie bei den Fluorchinolonen, hier auch bei den Gentamicin systemisch eher sehr zurückhaltend beziehungsweise nicht. Und wenn dann nur in speziellen Indikationen, aber für die topische Therapie durchaus eine Option.
Du hast ja gerade schon angesprochen, dass bei der akuten Mittelohrentzündung bei Kindern es ungefähr genauso wahrscheinlich ist, dass eine relevante Nebenwirkung auftritt, wie dass man eine kontralaterale Otitis verhindert. das zeigt ja schon ganz gut, wie groß der Effekt ist und wie in welchem Zwiespalt man sich da immer aufhält. Und ich finde, gerade bei Kindern, das kommt ja schon relativ häufig vor und dem ein oder anderen Kollegen wird es ja auch vorkommen, dass dann eben nicht direkt zum HNO-Arzt oder zum Pädiater gegangen wird, sondern dass man selber quasi der behandelnde Arzt oder die Ärztin ist. Daher denke ich, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir hier nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Also ich fände es super, wenn wir da nochmal so, ich sag mal, die groben Fakten zusammenkehren. Könntest du da mal so eine Übersicht geben?
Ja, wir fangen mal mit präventiven Maßnahmen an, also bei ganz kleinen Kindern, Babys, stillen. Also je länger sie gestillt werden, desto geringer ist das Risiko für das Auftreten von akuten Mittelohrentzündungen. Vermeidung von Risikofaktoren wie Zigarettenrauch, Exposition oder zu viel Schnullern wären auch noch zwei präventive Sachen. Impfungen, auf jeden Fall sollte man alle empfohlenen Impfungen gemäß STIKO durchführen, insbesondere Haemophilus Influenza und Pneumokokkenimpfungen, die können vorteilhaft sein für eine Verhinderung der akuten Mittelohrentzündung. Für die, also wenn ich jetzt vermute oder mich frage, liegt hier eine Mittelohrentzündung vor, da gibt es von der DGAM so drei Kriterien, die man für die Diagnose fordert, also akuter Beginn der Krankheit, Fieber, Krankheitsgefühl, Irritabilität, das hat man natürlich bei vielen Infekten auch, ne? Zeichen oder Symptome einer Mittelohrentzündung, also Rötung des Trommelfells oder Otalgien, dass die Kinder sich immer ans Ohr fassen, vielleicht sogar das Ohr auch ein bisschen gerötet ist, ihnen wehtut. Und wenn man es halt schafft, reinzugucken, dann otoskopisch nachgewiesener Mittelohrerguss, also Vorwölbung des Trommelfells, manchmal auch mit so ein bisschen eitrigem, durchscheinenden Sekret. Und manchmal halt auch Otorö, also das, was aus dem Ohr läuft. Ne? Und dann braucht man in der Regel erstmal keine weitere Diagnostik.
Und könntest du noch ein bisschen genau auf die Therapie eingehen? Wir haben jetzt schon über Antibiotika geredet und diesen Zwiespalt, aber vielleicht jetzt nochmal allumfassend, was macht man denn bei der Otitis media bei Kindern?
Schmerzen lindern, watchful waiting, also abwarten, beobachten, unnötige Antibiotikatherapie dann vermeiden. In der Regel ist das selbstlimitierend, wenn jetzt keine Immunschwäche oder sonstigen schweren Vorerkrankungen vorliegen. Und Indikation für ein Antibiotikum wären wirklich nur eine schwere Otitis media oder Auftreten in den ersten 6 Lebensmonaten oder in den ersten 2 Lebensjahren, wenn es auf beiden Seiten ist, oder eine anhaltende Otorö mit persistierenden Beschwerden. Und eben wie so oft bei Patientinnen mit Risikofaktoren, ne, Immundefizienz, schwere Grunderkrankungen oder sowas.
Bei einem Kind gibt es ja auch immer noch 2 weitere Patienten, die Eltern. Da müssen wir ja auch aufklären, oder?
Ja, das hatten wir bei den Halsschmerzen ja schon mal das Thema, dass wir die natürlich ins Boot holen müssen. Das ist total wichtig, weil man ist ja auch ängstlich als Eltern, ob das alles so richtig läuft, was der Arzt, die Ärztin da machen. Also selbst bei Fieber und Erbrechen wäre es vertretbar, die ersten 24 bis 48 Stunden nochmal abzuwarten mit einem Antibiotikum und nur bei Verschlechterung oder bei ausbleibender Besserung ein Antibiotikum zu erwähnen. Das müssen wir den Eltern gut aufklären und mit denen besprechen. Wenn man jetzt nach 48 Stunden das Kind nicht erneut ärztlich kontrollieren kann, zum Beispiel am Wochenende, dann kann man eben dieses Delayed Prescribing machen, was wir auch schon mal bei den Halsschmerzen hatten. Also man gibt einen Rezept mit, erklärt Dosierung mit Nebenwirkung und so weiter auf, sodass man quasi sagen kann, wenn es dann in 2 Tagen nicht besser wird oder deutlich schlechter wird, dann kann man das Antibiotikum nehmen.
Wie ist das mit Einschränkungen beim Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen hier?
Gibt keine Einschränkungen, also Allgemeinzustand und Fieber sind die maßgeblichen Faktoren, die dann eben darüber entscheiden, ob das Kind in die Kita zum Beispiel gehen kann.
Und dann noch so allgemeine Ratschläge gibt man ja dann auch ganz gern noch so im Gespräch.
Ja, genau. Also den Kopf höher lagern, Schmerzmittel eben nach Bedarf, abschwellende Nasensprays oder Nasentropfen sind wirklich gut, weil sie die Belüftung verbessern, den Schmerz lindern. Wenn die Kinder älter sind, können sie Kaugummi kauen. Das ist bei Jüngeren jetzt ja nicht so gut, aber wir hatten ja auch schon mal in Halsschmerzen das mit dem Eis. Das regt natürlich auch den Speichelfluss an, also ein bisschen Eis lutschen. Dann schlucken sie auch häufiger, vielleicht verbessert das auch die Belüftung, ne? Und dann kann das Sekret besser abfließen. Körperliche Schonung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, natürlich besondere Zuwendung für die kleinen, schmerzgeplagten Patienten. Und ich persönlich, das ist jetzt aber keine Evidenz, sondern aus eigener Erfahrung als Patient, ich schwöre auch noch auf die klassische warme Zwiebel auf dem Ohr. Das hilft doch auch manchmal.
Apropos hausärztliche Haltung zu Dingen, wie ist die denn zu Paracentese und Paukenröhrchen?
Also wenn wir jetzt eine unkomplizierte, akute Mittelohrentzündung haben, dann ist eine Paracentese, also ärztliche Trommelfellperforation, nicht empfohlen von der DGAM, hat keinen statistischen Unterschied hinsichtlich der Symptomresolution. Im Gegenteil kann das sogar auch die Rate an persistierenden Infektionen sogar erhöhen. Wenn man jetzt einen richtig eitrigen Paukenerguss hat, dann kann das natürlich HNO-ärztlich doch so sein, dass es sinnvoll ist und die Indikation gestellt wird und es auch gemacht wird. Bei den Paukenröhrchen ist es so, dass es bei rezidivierenden Erkrankungen durchaus sinnvoll sein kann. Das machen wir jetzt ja nicht als Hausarzt logischerweise, sondern dann auch die HNO-ärztlichen Kolleginnen. Und dann würde man eben, wenn man jetzt so eine Drainage bei Kindern mit rezidivierenden Mittelohrentzündungen einsetzt, hoffen, dass sich die Rate an erneuten Mittelohrentzündungen in den ersten 6 Monaten deutlich reduzieren lässt. Ein Effekt, der über diese 6 Monate herausgeht, ist jetzt nicht ausreichend dokumentiert.
Ich hatte am Anfang der Folge so ein bisschen Sorge, dass wir uns hier völlig verlieren in diesen ganzen unterschiedlichen Ursachen und Erkrankungen, aber irgendwie kam es mir jetzt gar nicht so vor. Vielleicht ist es aber auch nur gerade der Eindruck. Nichtsdestotrotz, lass uns das doch jetzt nochmal so zum Ende hin, zum Fazit hin, auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Kannst du mir da nochmal alles zusammenfassen?
Nein, ich kann dir nicht alles zusammenfassen, aber ich kann versuchen, das so ein bisschen nochmal zu umschreiben, wie wir uns dem annähern, diesem sehr großen Thema. Also erster Schritt, gezielt anamnestisch nach Red Flags gucken und bei Vorliegen der Red Flags dann entsprechend handeln. Zweiter Schritt, gute Untersuchung, Inspektion, Palpation, Otoskopie. Wenn ich ein ungutes Gefühl bei der Otoskopie habe, dann schicke ich vielleicht doch lieber einmal zu viel weiter zur HNO-Ärztin, ne, um das zu verifizieren. Weitere Diagnostik, dritter Punkt, nur bei Red Flags oder wenn ich eine direkte Konsequenz ziehe. Und vierter Punkt, je nach Ursache behandeln. Wir haben die Prinzipien der Antibiotikatherapie besprochen. Und im Zweifel guckt man lieber einmal zu viel in der Leitlinie oder im Deximed-Artikel oder der Fachinformation nach.
Super, vielen Dank. Wieder ein kleines bisschen schlauer geworden heute. Ich hoffe, Sie auch. Und für das heutige Thema haben wir auch wie immer die Deximed-Artikel freigeschaltet. Ich habe das ja eben schon mal erwähnt. Einfach in den Shownotes gucken. Die Links sind quasi für jeden frei zugänglich. Und da können Sie dann alles nachlesen, genauso wie auch bei den anderen Folgen zuvor. Falls Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie ihn positiv bewerten, abonnieren oder weiterempfehlen. Und ich würde sonst sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bei Marlies Karsch für die redaktionelle Unterstützung und bei Tim Hoffmann für den Schnitt bedanken, sowie bei unseren Kolleginnen aus der Deximed-Redaktion für die tolle Arbeit an den Artikeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.